Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bonusfolge des nerdigen und niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich ein Stück herausragende Szene-Vergangenheit, nämlich den André Skora, besser bekannt als Würfelheld. Hallo.
Hi Philipp, danke für die Einladung zur Bücherverbrennung.
Hohoho, du steigst direkt ein, ich merke schon. Aber so kennt man dich und ich glaube wirklich, dich muss man gar nicht groß vorstellen. Immerhin warst du nicht nur der Star unserer vierten Podcast-Staffel, sondern du warst und bist auch die deutschsprachige Blog-Instanz, wenn es darum geht, nerdige Themen mit einem anti-ableistischen Blickpunkt zu betrachten. Aber für die vermutlich ganz genau eine Person da draußen, die dich nicht kennt, wer bist du denn?
Man kennt mich in der Szene besser unter Würfelheld. Ich betreibe jetzt seit, ich glaube, 15 oder 16 Jahren das Portal Würfelheld, unter anderem den Blog, mittlerweile auch den Podcast oder in Social Media. Also finden sollte man mich. Ja, ein bisschen bekannter sollte ich sein. Damals durch die Veranstaltung, die ich zum Beispiel mit dem Greifenklaue gemacht habe, dem Winter One-Page Contest, den es ja 10 Jahre gab. Seit jetzt 2 Jahren meinem Podcast. Und wie du sagst, meistens oder was heißt meistens oft genug sprechen wir halt die Themen auch aus meiner Sicht, also Blindensicht und ein bisschen mit Barrierefreiheit an. Von daher.
Und du hast es dir vermutlich schon gedacht, als ich dich als herausragendes Stück Szene-Vergangenheit angekündigt habe, das war natürlich wieder mal ein doppelt und dreifach um die Ecke gedachter Querverweis auf unser heutiges Thema, denn es gibt da noch ein anderes herausragendes Stück Szene-Vergangenheit in meinem Leben, nämlich den vor über 10 Jahren von mir gegründeten Goldenen Stefan, der wie eigentlich alles als winziges Nischen-Spaßprojekt begann und der sich nun aber als wichtigster deutscher Rollenspielpreis überhaupt etabliert hat. Letztes Jahr habe ich den ja in die Hände des Kicks e.V. abgegeben. Das könnt ihr alles in der unten verlinkten Spin-off-Folge 62 nachhören. Und dieses Jahr standen sie dann zu 100% komplett alleine auf den eigenen Beinen. Und ich werde jetzt nicht die komplette Folge nochmal nacherzählen, aber ich möchte doch nochmal einen kleinen Soundschnipsel einspielen aus unserem letzten Jahresrückblick, damit ihr einige meiner folgenden Worte, die jetzt gleich kommen werden, ein bisschen nachvollziehen könnt.
Mein großes Highlight, oder Highlight ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber was mich, glaube ich, dieses Jahr am stärksten betroffen, vielleicht auch betroffen gemacht hat, war ganz persönlich ja die Übergabe des Goldenen Stephans an den Keks e.V. So viel muss ich dazu ja gar nicht erzählen, da hatten wir eine ganze Episode drüber, aber die ist zu einer Zeit entstanden, die war noch vor den beiden Verleihungen, also vor dem Literatur-Stefan, den ich noch alleine gemacht habe, und vor dem Rollenspiel-Stefan, den dann der Kicks e.V. gemacht hat. Also da war ich emotional noch so ein bisschen distanzierter. Hinterher ist natürlich alles ein bisschen anders. Also um mal meine Gefühle auszudrücken, um darüber zu sprechen. Beim Literatur-Stefan habe ich doch noch mal gemerkt, was für eine großartige Sache das eigentlich ist, innerhalb von 10 Jahren aus einem Spaßprojekt einen wirklich renommierten Publikumspreis zu basteln. Aber ich habe halt auch gemerkt, wie viel Arbeit es alles macht. Und ich weiß einfach nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll. Das war dieses Mal wieder 2x8 Stunden, 8 Stunden vor dem Preis, 8 Stunden nach dem Preis. Also 2 Werktage und mein Leben geht weiter. Und deswegen bin ich wirklich froh, dass der Keks e.V. die Verleihung übernommen hat. Auch wenn es mir zugegebenermaßen gerade doch emotional sehr viel schwerer fällt, als ich dachte, komplett loszulassen und die Keksler ihr eigenes Ding machen zu lassen. Also so zum Vergleich, ich kriege ja trotzdem noch mit, was die so planen. Und es fühlt sich schon so an, als hättest du dein Kind die ganzen Jahre darin unterstützt, dass es Arzt wird. Vielleicht hat es sogar schon sein erstes Staatsexamen in der Tasche. Aber dann will es lieber BWL studieren. Da guckst du als Vater oder Mutter natürlich erstmal blöd, aber am Ende geht es ja nur darum, dass das Kind glücklich ist. Und so fühle ich mich gerade, was den Goldenen Stefan angeht. Aber ich bin eigentlich sehr, sehr dankbar, dass es jemand übernommen hat, der auch die Kompetenz hat, das weiterzuführen.
Okay, André, wie wollen wir es denn gestalten? Wollen wir erst über die eigentliche Verleihung und die Gewinner reden oder erst über die ganze Diskussion, die es dieses Jahr gab? Obwohl, halt, stopp, erst einmal müssen wir noch einen Disclaimer bringen. Ich habe dieses Jahr auch einen goldenen Stefan gewonnen, quasi für mein Lebenswerk, weil ich diesen Preis halt erfunden habe. Aber das Skript für diese Folge, bis auf den Teil mit den Gewinnern, war da schon fertig. Also ich denke, ich bin jetzt nicht zu stark beeinflusst worden in dem, was ich gleich sagen werde. Aber erstmal zurück zum Thema, möchtest du erst diskutieren oder möchtest du erst die Gewinner besprechen?
Fangen wir mit der Diskussion an, weil die gab es ja auch vor der Verleihung.
Absolut. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie weit wir schon in der Folge zeitlich fortgeschritten sein werden, wenn ihr da draußen das jetzt hört. Aber selbst wenn ihr jetzt abschaltet, haben Spotify und iTunes eure Klicks schon gezählt und unseren Podcast entsprechend höher gerankt.
Na, 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 na.
Daher vielleicht schaltet ihr jetzt ab, denn ich möchte ganz klar was sagen, nämlich diese Folge wird jetzt kein Rant. Also ich werde jetzt nicht den alten weißen Mann machen, der sagt, dass früher alles besser war, als er noch alles selber gemacht hat. Gleichwohl, und das ist ja der Vorteil, wenn man komplett draußen ist, da kann man natürlich schon mit so einer gewissen Distanz auf die ganze Sache schauen und auch mal gucken, was lief gut, was lief nicht so gut, was muss unbedingt besser werden. Und was das angeht, da bist du, André, ja nochmal ein ganzes Stück distanzierter, denn du bist zwar mit mir befreundet und hast in deinem Blog auch immer mal wieder den goldenen Stefan quasi begleitet. Du warst aber nie direkt involviert, wenn man mal davon absieht, dass du öfters mal nominiert warst mit deinen Produkten. Daher frage ich erst einmal dich, wie hast du denn den goldenen Stefan dieses Jahr wahrgenommen?
Oh, ja, man merkte direkt, dass er unter anderer Regie steht. Also die Präsenz oder die Wahrnehmung generell war erstmal schlechter, fand ich. Also früher, man ist direkt drauf gestoßen worden, es lief durch, ich sag mal, Kanäle wie RSP-Blogs, man hat es bei Facebook eingeblendet bekommen, auf den anderen Social-Media-Kanälen und so weiter. Dieses Jahr bin ich effektiv nur drauf gestoßen, weil du mich auf die Diskussion aufmerksam gemacht hast, obwohl es ja so die übliche Zeit war und man genau wusste, okay, da läuft er wieder, aber hättest du mir jetzt nicht den Link geschickt und gesagt, guck mal, hätte ich nichts mitgekriegt. Wäre das dieses Jahr wirklich an mir komplett vorbeigegangen. Also dafür, dass du daraus ja wirklich was Großes gemacht hast. Also ne, ich kann mich noch so an die erste Ausgabe erinnern und dann als du letztes Jahr meintest, ich gebe ihn ab und ich habe ja mal so mitbekommen, was du alleine an Klicks bekommen hast und so weiter. Wir haben ja mal wirklich darüber diskutiert und so. Da war ja eine steile Entwicklung da. Aber ich würde jetzt mal sagen, ja, es geht schon mal was an einem vorbei, weil bei den ganzen Social-Media-Kanälen und, du kannst nicht alles mitbekommen. Ne, weil jeder baut sich ja auch mittlerweile seine eigene Bubble auf, wie wir festgestellt haben. Schwierig. Aber gerade so ein Preis, der sollte dann doch schon auffällig präsentiert werden, finde ich.
Du hast ja schon bereits gesprochen darüber, dass es quasi eine Diskussion gab. Kannst du vielleicht in eigenen Worten ganz kurz sagen, worum es in dieser Diskussion ging, bevor ich quasi ein bisschen tiefer reinsteige?
Also wenn ich mich genau erinnere, ging es ja um den Einsatz von KI, beziehungsweise wie man auch mit KI-unterstützten Produkten umgeht. Und das schlug dann so auch die Wellen. Nachdem du mich darauf hingewiesen hast und man genau wusste, wo soll man gucken, hat man dazu dann auch ein paar Beiträge gefunden. Auch Äußerungen von Autoren und auch von Kreativen allgemein. Aber dass da mal richtig offen und ehrlich nach außen gegangen worden ist vom Goldenen Stefan-Team, das habe ich wirklich vermisst. Man hat da irgendwie Regeln aufgestellt, hat die rausgehauen und hat so meiner Empfindung nach Friss. Und dann war gut.
Und das finde ich super interessant, dass du das so sagst. Ich habe das ja nun ein bisschen enger mitverfolgt. Auch was du vorhin gesagt hast mit der Wahrnehmung vom Goldenen Stefan. Und Das war tatsächlich alles da. Also sie haben zum Beispiel jetzt auch einen Instagram-Account, sowas, wo ich mich ja wirklich die ganzen 10 Jahre lang wirklich gesträubt habe. Und sie haben auch Artikel geschrieben dazu und auch auf dem Blue Sky Thread beispielsweise, oder Skeet heißt es, glaube ich, ne, auf den Skeet quasi geantwortet. Aber es hat nicht so die Runde gemacht wie der auslösende Artikel. Denn ich denke, wir sind uns alle einig, die Diskussion um KI hat sicherlich alles andere, auch das viele Positive, zumindest im Vorfeld deutlich überlagert. Und das wurde alles ausgelöst durch einen Blogartikel von Plot Bunny Games. Auch den habe ich natürlich in die Shownotes gepackt, der zumindest in meiner persönlichen Rollenspielbubble ziemlich die Runde gemacht hat. Vor allen Dingen auch, weil wohl die größten deutschen Rollenspiel-InfluencerInnen, nämlich Orkenspalter, auch drauf aufgesprungen sind und den Artikel geteilt haben.
Ja, aber da direkt mal schon mal eingehakt. Es gab diesen Artikel, der die Auslösung ja der Diskussion war. Also ich habe mich an der Diskussion nicht beteiligt, weil ich keine Lust hatte auf dieses Social-Media-Game, was da läuft halt. Ich habe dazu ja meine Meinung. Und die Frage ist aber, ein Plot Bunny Games ist halt als Verlag tätig. Muss ich so mit einem Statement um die Ecke kommen? Das ist die erste Frage, die sich grundsätzlich schon mal stellt. Muss ich als Verlag hingehen, mich so äußern? Ich kann ja hingehen und kann sagen, ich nehme nicht dran teil. Jedem freigestellt. Aber muss ich diese Diskussion als Verlag anfangen? Das ist die erste Frage, die sich mir stellt.
Und ich hake ganz kurz ein und sage nur kurz, wie der Titel dieses wirklich langen Beitrags war, nämlich warum es dieses Jahr keine Plot Bunny Spiele beim Goldenen Stefan gibt. Und da hat die Andrea aufgelistet, warum sie es nicht macht und unter anderem auch ihre zahlreichen FollowerInnen aufgefordert, dass sie auch selbst nicht ihre Spiele nominieren, weil meistens ja die Fans die meisten Nominierungen reinbringen.
Genau, da sind wir wieder bei der Sache. Hast du dann eine Beeinflussung des Ergebnisses? Weiß ich nicht. Ich kann nachvollziehen, warum sie es tut. Auf der anderen Seite sage ich aber, aus meiner Sicht, einen Schritt zu weit. Sie hätte sich äußern können, zu sagen, wir sehen es kritisch, aber dann wäre es das auch gewesen. Aber jetzt, wie gesagt, das muss sie selber wissen und muss sie selber auch vertreten können. Alles gut, ne? Ich hätte es nicht gemacht.
Es gab auch, ich glaube, so viel aus dem Nähkästchen kann ich plaudern, was ich aus Gesprächen mitbekommen habe. Auch andere Verlage, die gesagt haben, sie möchten nicht unbedingt aus diesen Gründen dran teilnehmen, die dann einfach das, in Anführungszeichen, stillschweigend gemacht haben im direkten Austausch mit den OrganisatorInnen.
Das weiß ich auch. Also ich habe danach ja auch so ein bisschen die Fühler ausgestreckt und man kennt die Leute ja jetzt über ein paar Jahre schon. Und ja, viele, mit denen ich gesprochen habe, die haben das auch kritisch gesehen und haben gesagt, wir sind ruhig, wir machen nichts im Prinzip. Na, wir sprechen vielleicht mal mit der Orga und dann war es das. Welcher Weg besser ist, soll jeder für sich entscheiden. Ich hätte, glaube ich, auch die stillschweigende Variante genommen.
Und ich möchte hier gleich nochmal betonen, dass ich hier wirklich hart zwischen den Stühlen sitze, weil ich, mal ganz unabhängig davon, dass ich KI scheiße finde, die Argumente beider Seiten verstehen kann und dass ich, und das möchte ich auch nochmal betonen, die ProtagonistInnen beider Seiten allesamt sehr gerne mag. Also es gibt auch kein böses Blut oder so, auf keinen Fall, im Gegenteil.
Um das klarzustellen, mir geht's nicht um die Personen, mir geht's auch nicht um das Produkt, das einzelne Produkt. Mir geht's darum, ob ich den Schritt gegangen wäre, das an die Öffentlichkeit zu tragen. Ich meine, ich bin immer gerne für ein offenes und ehrliches Wort, aber die Sache hätte man, glaube ich, intern klären können erstmal. Vor allen Dingen, weil du den Hintergedanken, den ich immer dabei habe, ist, ja, wir erwarten halt, dass sich Leute äußern und sich auch mal positionieren und so weiter. Aber das muss ich nicht zu jedem Thema tun als Verlag. Also in dem Fall als Unternehmer oder Unternehmerin. Ja? Aber wie gesagt, das ist ganz Andreas Entscheidung. Wenn sie es vertreten kann, bitte. Ja? Und den Einsatz von KI, wie du gerade meintest, im kreativen Bereich, sage ich auch, hat er nichts zu suchen. Grundsätzlich lehne ich aber KI nicht ab, weil ich sie in vielen anderen Bereichen sogar selber einsetze. Ja? Also, ich meine, braucht man nicht drüber reden. Die meisten wissen ja, ich bin halb blind und in vielen Bereichen muss oder bin ich auf KI sogar mittlerweile angewiesen, ob es beim Smartphone-Einsatz von Apps ist, ob es am Rechner ist, ob es eine ein Home Assistant ist und so weiter. Da gibt es also mittlerweile sehr viel. Und in den Bereichen, wenn man es so als Hilfstechnik sieht, super, gar kein Thema. Im Bereich Kreativität und so weiter sehe ich es auch sehr problematisch.
Ich glaube, wir sind uns da alle einig. Ich glaube, auch Andrea ist da mit uns einig, dass kreative KI scheiße ist. Aber sagen wir, KI, die dir das Leben erleichtert als blinder Person beispielsweise, nicht das Problem ist.
Ja, genau.
Jedenfalls habe ich damals, als das Thema das erste Mal so richtig hochgekocht ist, einen kleinen Skit verfasst, der eben genau dieses zwischen den Stühlen sitzen gut zusammenfasst. Und ich gucke mal ganz kurz, ob ich den jetzt finde. Doch, da ist er, genau. Ich lese den mal vor, der ist nicht lang, keine Sorge, es waren nur 3 Unterskizzen oder so. Als ehemaliger Organisator des Goldenen Stephans beobachte ich die ganze Thematik mit Bauchweh. Ich kann sehr gut Plot Bunny Games Position nachvollziehen und verstehe zugleich, was die neue Preisorga erreichen will und vor welchem Dilemma sie steht. Jetzt haben alle verloren. Denn der Goldene Stephan hat negative PR, und zwar genau in der Hauptzielgruppe. Und Plot Bunny Games sowie andere, unter anderem deshalb Nicht-Teilnehmende, die gibt's nämlich, bleiben dem Preis und damit einer Siegchance fern. Was ich aber auch sehe, der Pen & P, also der Goldene Stephan, war immer ein Spaßprojekt. Und der Pen & P war immer vor allem eine Übersicht, was gerade so auf dem Markt angesagt ist, ohne, und ich bin selbstkritisch, tiefergehenden Anspruch. Kämen überhaupt genug Titel in der Vorrunde zusammen, um eine KI-freie Top 20, Klammer auf, falls die neue Orga mein altes Konzept beibehält, zur Wahl zu stellen? Und auch darunter ging die Diskussion dann natürlich ein bisschen weiter. Und vermutlich auch daraufhin haben die Kickser einen Antwortartikel auf der Goldene Stephan-Webseite gepostet, warum Rollenspiele mit einem geringen KI-Anteil teilnehmen dürfen, weil nämlich, und Achtung, ich bin jetzt wirklich ein Laie, was das Thema angeht, auch oft irgendwo KI drinsteckt, von der man gar nicht weiß, dass da KI drin ist. Und ich kann diese Antwort, wie gesagt, bei aller Laienhaftigkeit dann doch nachvollziehen, weil selbst mein heißgeliebtes Microsoft Paint ja mittlerweile Hintergründe aus Fotos entfernen kann. Und wie ich herausgefunden habe, geht das eben über KI. Und lacht mich aus über meine Unwissenheit. Damit sind dann tatsächlich nämlich einige Fotos hier für unseren KI-feindlichen Podcast mit KI entstanden. Also ihr merkt die Ironie, man kommt irgendwie doch nicht drumherum. Aber was meinst denn du, André, du bist ja ein Kreativschaffender. Was wäre denn hier eine gute Lösung? Weil offensichtlich, du kriegst es ja quasi aufs Auge gedrückt, selbst wenn du das nicht möchtest. Gibt es denn irgendwie einen Kompromiss, den man da haben könnte?
Das ist eine gute Frage. Also die Antwort muss ich dir wohl schuldig bleiben, weil die Diskussion habe ich jetzt unter anderem, seit das beim Stefan so aufgeploppt ist, auch schon so im Umfeld mal geführt. Weil wie du gerade sagst, der Einsatz von KI ist ja schnell da. Ob es jetzt wie bei Paint mit den Hintergründen zum Beispiel, guck dir an, wie weit schon KI alleine schon bei der Podcast-Aufnahme, beim Schnitt, bei der Nachbearbeitung und alles hilft. Da fängt's ja auch an. Es ist ja auch kreativer Content. Also da nutzt du halt auch KI. Wenn du heute schon in Textverarbeitungsprogramme reingehst, in Satzprogramme und so weiter, es ist alles im Hintergrund schon KI gestützt. Guck dir die Produktpalette bei Adobe an. Es ist Wahnsinn. Ich habe letztlich noch für ein anderes Projekt jetzt mal an einem barrierenfreien PDF rumgearbeitet. Da habe ich mich vor, ich glaube, 2 Jahren noch mit dem Michael Weber von Green Gorilla durch das Troubleshooters wirklich gekämpft. Mittlerweile gibt's da Online-Tools, KI-basiert, die machen dir sowas innerhalb von 5 Minuten bei einer 30 Megabyte großen Textdatei zum Beispiel. Da stehst du halt da. Wo fängt's an, wo hört's auf? Und du weißt es teilweise ja auch gar nicht. Verhindern? Ja, wie willst du es verhindern? Dann musst du sagen, wir gehen wieder zurück an, hört sich jetzt doof an, aber wir gehen zurück an Block Papier für Illustrationen und Schreibmaschine für Texte. Sehr wahrscheinlich bist du dann safe, aber da wollen wir ja auch nicht hin zurück. Deswegen die Grundidee, die sie ja hatten, dass wir einen gewissen Anteil KI drin haben, ist nachvollziehbar. Die Frage ist nur, wie kommuniziere ich das halt? Und warum setze ich die Grenze bei 5%?
Du sprichst hier einen sehr interessanten Themenpunkt an, denn ich habe auch mehrfach zum Beispiel den Vorschlag gelesen, dass man die Kategorien umstellen sollte auf wirklich zu 100% KI-frei. Und du hast ja gerade schon gesagt, du bist ja ein kreativer Erschaffer tatsächlich. Das ist gar nicht so leicht. Glaubst du, das ist wirklich möglich, dass man 100% KI-frei arbeiten kann? Zumindest generativ, oder gibt es immer irgendwas, was sich reinmogelt?
Da haben wir ja schon mal zwei Herangehensweise. Mache ich es jetzt selber als Self-Publishing oder gehe ich hin, mache mein ganzes Werk und übergebe es dem Verlag? Wenn ich sage, ich gehe zweiten Weg, dann habe ich vielleicht noch die Möglichkeit zu sagen, ich kriege es KI-frei hin. Wenn ich es dann aber dem Verlag in die Hand drücke, ja, wer garantiert mir denn dann die KI-Freiheit? So, und wenn ich es alleine mache, als Self-Publisher, wenn ich es einreiche zur Druckerei, dann kann ich dafür nicht mehr gerade stehen und sagen, das ist jetzt wirklich KI-frei. Weil die Maschinen, die du im Einsatz hast, die Rechner, die Software und so weiter, selbst wenn sie dir sagen, ja, wir benutzen die Maschine, wir benutzen die Software, du das vielleicht nachvollziehen könntest, ja, aber dann ist vielleicht der Druckauftrag gerade für oder der Druckslot für ein anderes Projekt vorgegeben, du wirst versetzt auf die zweite Maschine und da läuft wieder KI. Was dann? Also, wir werden es nicht mehr 100% eingefangen bekommen. Wir haben den Genie aus der Flasche geholt und jetzt müssen wir Wege finden, wie wir damit leben können. Ich meine, du hast sicherlich letztlich mal in den neuesten Podcast-Folgen von mir reingehört. Ich habe jetzt am Ende einen Aufruf reinplatziert. Dafür habe ich mir noch eine Sprecherin engagiert. Habe also da auch gesagt, ich suche mir jemanden, der das macht. Der schickt mir dafür eine ordentliche Rechnung. Ich kriege das, was ich brauche und gut ist. Ich hätte das Ganze kostenlos über eine KI machen können. Es gibt da wirklich Programme, da kannst du Texte eingeben bis zu einer gewissen Zeichenanzahl oder bis zu einer umgewandelten Spieldauer. Das Einzige, was du machen musst, ist, du musst darauf hinweisen, dass du dieses Tool genutzt hast. Dann musst du dir überlegen, möchtest du das machen? Willst du das vielleicht auch im Podcast unten jedes Mal drunter schreiben? Dies und jenes ist erfolgt durch den Einsatz von Software X, Y und Z. Oder willst du dafür vielleicht sogar ein Monatsabo abschließen? Wenn du das kündigst, ist dann halt wieder die Rechte dafür weg und so weiter. Auch da, schwierige Entscheidung. Ich habe mich dann dafür entschieden, nein, ich nutze eine kreative Person und sag, bitte sprech mir ein, sag mir, was kostet, wir werden uns einig. So. Ist aber dann auch immer die Sache, kannst du's und möchtest du's?
Jetzt werden wir zwar ein bisschen fahrig vom Thema her, aber ich muss tatsächlich wieder auf was hinweisen. Und zwar letztens hat der Schattenläufer, der Michael Grassel, dazu einen sehr interessanten Kurzpodcast aufgenommen, wie immer Links in den Shownotes. Gerade kleinere Verlage fühlen sich in Anführungszeichen verpflichtet, so ein bisschen auch auf KI zu setzen, weil die Kunden und Kundinnen wollen einfach perfekte Produkte, hübsche Produkte haben, was du halt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie selber was malen würde, das wäre einfach nicht hübsch. Ich lasse das einfach mal als Denkanstoß in den Shownotes da und versuche einfach mal das Thema wieder ein bisschen zurückzubringen zum goldenen Stefan, damit das jetzt nicht komplett ausartet hier. Und zwar, nun habe ich ja in dem Skit auch geschrieben, dass der goldene Stefan vor allem einfach nur ein Überblick über die Rollenspielszene sein sollte, ohne irgendwelche tiefergehenden Ansprüche. Und genau hier ist der Keks e.V. ja bereits ein wenig reingegrätscht, denn indem er die Kategorien verdoppelt hat, nämlich jeweils Rollenspiel und Erweiterung in originaldeutschsprachig und in lediglich übersetzte Produkte, da hat er sich ja schon so ein wenig, und mir fällt jetzt, um ehrlich zu sein, kein besserer Begriff ein, so ein bisschen politisch oder auch aktivistisch positioniert. Und wenn du schon so weit bist, dass du quasi aktivistisch die einheimischen RollenspielautorInnen unterstützen willst, und das ist ein sehr lobenswertes Anliegen, dann ist doch der Schritt eigentlich gar nicht mehr weit, um eine komplett KI-freie Kategorie einzuführen. Und ich habe da mal über die Vor- und Nachteile nachgedacht, aber vielleicht fällt dir spontan irgendein Vor- oder Nachteil ein, bevor ich dann quasi meine ganzen Gedanken dir darlegen werde.
Dann lass mal hören.
Ich muss zugeben, ist mir ein bisschen peinlich, aber mir sind eigentlich fast nur Nachteile eingefallen. Denn wenn es nämlich neben keiner KI auch eine Kategorie mit ein bisschen KI gäbe, dann normalisierst du ja die KI-Nutzung und das wollten wir ja eigentlich nicht. Aber andererseits sind wir ehrlich, das hat sich ja schon normalisiert. Also wie gesagt, es war gestern, wenn wir aufnehmen, DreichCon, ich habe mit ein paar Verlagen gerade den Mittelgroßen geredet. Die sind deutlich interessierter an KI teilweise, als sie es vielleicht öffentlich zugeben. Und dann als zweiten Punkt ist mir aufgefallen oder eingefallen, du hast dann eben auch deutlich weniger Nominierungen, weil 100% KI-frei eben nicht 99% KI-frei ist oder 95% KI-frei, weil es ging ja 0-5% damals. Das war so die eine Sache, die mich dann doch ganz offen schockiert hat, nämlich die geringe Zahl der Nominierungen dieses Jahr. Früher, und das hat auch nichts jetzt mit einer kreativen Corona-Delle oder so zu tun, da kam in jeder Rollenspielkategorie immer eine Top 20 zusammen, allein schon, weil ewig viele Mini-AutorInnen von Sreifsru RPG nominiert wurden und auch weil im Finale mehrere Produkte des gleichen Verlags von der gleichen Programmschiene stehen konnten. Die haben sich dann auch nicht mal die Stimmen irgendwie weggenommen, weil du konntest ja im Finale mehrere Stimmen pro Kategorie vergeben. Dieses Jahr, eben auch weil es nun 4 statt 2 Rollenspielkategorien gab, waren es zwischen 5 und 10 Nominierte, beziehungsweise sogar nur 3, wenn du die Brettspiele mitzählst. Also schon deutlich weniger als bei mir früher die Top 20. Und das ist jetzt meiner Meinung nach nicht der Untergang des Abendlandes, wenn die Top 20 keine Top 20 mehr ist. Oder denkst du das anders?
Ja, jetzt ist halt die Frage, warum kam es zustande? Ich meine, ein paar Gründe haben wir ja gesagt. Wenn Verlage oder auch die Leute teils vielleicht sogar wegbleiben. Auf der anderen Seite, du hast halt genug Nominierte und somit solltest du den Preis halt auch vergeben. Ich meine, solange du mehr als 3 hast, würde ich den Preis vergeben. Na? Es ist ja immer ein Auf und Ab. Also du hast jetzt in deinen 10 Jahren es halt geschafft, von klein zu mittel zu groß, dass jetzt aus welchem Grund auch immer dieses mal ein Einbruch da ist, ist okay. Wenn sich das dauerhaft jetzt so etablieren würde, dann würde ich mir eher die Frage stellen. Aber jetzt nach einem Jahr, vielleicht muss es sich jetzt auch wieder einspielen. Weißt du, weil der Preis ist ja mit dir verbunden gewesen und da war vielleicht auch die Präsenz eine andere. Schauen wir mal. Also ich sehe da wie du jetzt nicht den Untergang des Abendlandes, um Himmels Willen. Gib ihm nochmal nächstes Jahr eine Chance. Mal sehen, was sie für Lehren ziehen aus diesem Jahr. Und vielleicht kommt's zurück. Wenn es dann aber nach 2 oder 3 Jahren noch düster aussieht, dann sollte man sich mal hinsetzen und Klartext richtig reden.
Ich glaube sogar, ich möchte ein bisschen jetzt in das andere Extrem gehen, denn ich glaube, dass es so wenige Titel teilweise sind bei der Nominierung, ist nicht schlimm, nein. Ich glaube sogar, es ist eine Chance. Ich war damals zugegebenermaßen total geil darauf, dass alle Kategorien prall gefüllt waren und dass in einem Jahr, glaube ich, in einer Kategorie sogar 60 oder 80 Titel nominiert waren, von denen dann die besten 20 ins Finale kamen. Aber wenn das eh nicht die Priorität des, jetzt mal in Anführungszeichen, neuen goldenen Stephans ist, dann sollte der Keks das einfach richtig hart durchziehen und nicht wie ich damals einfach nur sinnlos auf Masse setzen, sondern wirklich komplett auf Klasse. Und dann hast du vielleicht am Ende nur eine Top 10 im Finale, aber dafür weißt du am Ende als Rollenspielerin, dass du hier zu 100% ein KI-freies, handgemachtes Qualitätsprodukt in den Händen hältst. Und das ist vielleicht der zentrale Punkt, den die Kekser dieses Jahr auch schon selbst gelernt haben. Wenn du den wichtigsten deutschen Rollenspielpreis als Qualitätsmarke etablierst, dann musst du richtig durchziehen und du musst es einfach, egal wie du es machen willst, offen und transparent kommunizieren und zwar durchgängig.
Okay, dann sind wir bei transparent. um das vorab schon mal zu nehmen, da kommen wir ja gleich noch zu, aber wir haben ja die Gewinnerlisten. Du siehst halt, ne, goldener, silberner, Bronze, Stefan. Du kriegst eine Prozentzahl präsentiert, mit welcher Prozentzahl dieser auf den Platz kommt. Du siehst aber bei den einzelnen Kategorien nicht, wie viele Leute haben abgestimmt.
Da muss ich kurz eingrätschen. Wir nehmen so kurz nach dem goldenen Stefan auf. Ich weiß nicht, ob das eventuell noch nachgereicht wird, weil ich weiß, sie wollten das erst im Verlauf der Woche online stellen. Deswegen ist der Punkt möglicherweise tatsächlich nicht valide.
Gut, aber das, was wir bisher dato haben, das ist eine Sache, da können sie noch was dran tun. Auf der anderen Seite, nochmal zu dir eingehakt, man müsste vielleicht auch mal gucken, wie viele Veröffentlichungen in dem letzten Zeitraum waren. Weil auch bei den Veröffentlichungen hast du ja eine Welle. Es kann ja mal wirklich sein, du hast mal starke Jahre, du hast mal schwächere Jahre. Es kann also auch sein, dass wir jetzt über ein Jahr reden, wo vielleicht auch die Veröffentlichungsquote nicht ganz so hoch war. Ich weiß es nicht, weil nicht alle Verlage halte ich immer im Auge. Aber gut, es muss nicht immer eine Top 20 sein, da stimme ich dir zu.
Und ich bleibe nochmal bei Kommunikation. Ich glaube, die ist tatsächlich, und das habe ich gelernt und ich habe es auch im Podcast gelernt, wir machen ja gerade, während auch diese Folge rauskommt, immer noch unsere große Feedback-Umfrage, auch hier links in den Shownotes und so weiter. Weißt du, damals, wo ich alles alleine gemacht habe, da war das mit der Kommunikation im Prinzip völlig egal. Da hat der kleine Philipp halt in seinem kleinen dunklen Kämmerlein geguckt, was die hoffentlich halbwegs sichere Abstimmungswebseite am Ende ausgespuckt hat. Dann hat der kleine Philipp eine PowerPoint gebastelt und für viel zu viel Geld viel zu hässliche Urkunden ausdrucken lassen. Aber, aber jetzt allein schon mit diesen wirklich coolen Pokalen und so, mit einer eigenen Webseite, was ich in 10 Jahren nicht hinbekommen habe, mit einem eigenen Social-Media-Team und so, wo alles so viel professioneller ist und der Preis halt wirklich wichtiger ist als der Deutsche Rollenspielpreis, wobei ich weiß gar nicht, gibt's den überhaupt noch, keine Ahnung, wir haben ihn überlebt, da muss halt viel mehr nach außen kommuniziert werden. Besonders auch, wenn Dinge von früher, also aus meiner Zeit, jetzt anders gehandelt werden. Und es gibt ja wirklich viele Änderungen, also die Kekser haben bestimmt 5 oder 10 verschiedene interne Arbeitsgruppen zu allen möglichen Themen rund um den Preis. Da gibt es wirklich eine ganze Reihe an Dingen, die man kommunizieren könnte, um es transparenter zu machen. Beispielsweise wirklich ganz Grundlegendes, warum es jetzt 3 statt 2 Runden gibt oder warum man im Finale nur noch eine Stimme hat. Und man muss eben auch, und das ist etwas, was ich in den ersten 10 Jahren lernen musste, eben auch manchmal seine Vision durchziehen, auch wenn das nicht allen schmeckt. Und wie gesagt, ich mag keine KI, aber wenn etwa dieses ein bisschen KI ist okay bleiben soll, dann muss dazu gestanden werden. Und dann nehmen vielleicht 3 oder auch 5 Verlage weniger teil, aber dafür kommen halt nächstes Jahr 10 andere nach. Oder du machst eben umgekehrt, wie ich gesagt habe. Du machst 100% KI-frei, dann heulen vielleicht so ein paar Tech-Bros rum und du hast vielleicht wirklich nur 10 Nominierungen in einer Hauptrunde, aber dafür hast du den Respekt von der Mehrheit der Rollenspielkreativen. Also, liebe Kekser, egal wie ihr euch entscheidet, zieht das knallhart durch und kommuniziert das einfach zugleich über das ganze Jahr hinweg und dann wird alles gut werden.
Ja. Bei der ganzen Sache, also Kritik und so weiter, hoffe ich trotzdem, dass sie ja dranbleiben. Ja? Sie sollen ja ihr Ding durchziehen. Ja, weil wir können über jede Sache, die es in der Rollenspielszene gibt, ob jetzt Preis, ob eine Veranstaltung und so weiter, können wir ja froh sein.
So ist es.
Man muss sich aber auch darüber bewusst sein, wenn man mit einer Sache an die Öffentlichkeit geht, ob Produkt, ob Preis, ob Veranstaltung und so weiter, dass man sich der Öffentlichkeit aussetzt und dann auch der Meinung anderer Personen. Also man braucht ein dickes Fell. Muss man teilweise lernen? Kann man auch mit den Leuten in Diskussion treten oder nicht? Das muss dann jeder für sich handhaben, wie er möchte. Aber darüber muss man sich im Klaren sein. Und ja, Kritik sollte man sich anhören, überlegen, ist sie gerechtfertigt aus meiner Sicht oder nicht? Und trotzdem zumindest, sagen wir mal, den Hauptteil auf seinem eigenen Weg bleiben. Das Gute, was man immer so wieder hört oder so, oder auch negativ, wenn es oft gespiegelt wird, einfließen lassen. Gutes Beispiel habe ich mit Ingo beim Winter-OPC damals auch immer gemacht. Wir haben uns über die Monate, wo der halt nicht stattgefunden hat, immer wieder mal die Forenbeiträge, die Blogs und so weiter angehört. Wir haben mit den Sponsoren gesprochen und so weiter und haben es immer wieder probiert, klein an der Schraube zu drehen. Mal mehr, mal weniger ist es uns gelungen. Aber grundlegend können wir sagen, ich glaube, wir haben da 10 Jahre auf die Reihe bekommen, die sich gelohnt haben. Von daher hoffe ich, dass wir am Ball bleiben. Außerdem, sonst haben wir ja nächstes Jahr keine Bonusfolge.
Das hast du sehr schön gesagt und ich glaube, wir kommen einfach nochmal rasch zu den Gewinnern, um das Thema auch abzuhandeln.
Ja.
Und ich konnte ja aus privaten Gründen nicht dabei sein, was umso mehr schade ist, weil ich ja was gewonnen habe. Aber was ich so gesehen und vor allen Dingen gehört habe von denjenigen, die dabei waren, das muss schon alles wirklich sehr viel professioneller gewesen sein, als damals, wo ich das noch veranstaltet habe. Und das ist ja auch schön. Und ich denke, wir gehen einfach ganz kurz durch und ich muss jetzt meine Tabs gucken.
Da direkt ein Verbesserungsvorschlag. Streamt die Veranstaltung oder stellt sie auf YouTube?
Das wird bestimmt noch passieren oder ist vielleicht sogar schon passiert. Meine Lurch und Lama war intensiv involviert in die ganze Sache. Die streamen doch eh alles, was sie in die Finger kriegen. Ja, liebe Grüße übrigens an Jens.
Ja.
Und gehen wir einfach mal durch, jetzt nur mal ganz schnell, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit direkt immer nur die goldenen Stephans. Wir müssen es ja nicht übertreiben.
Ja.
Wir haben bei den Brettspielen mit 41,83% Arkham Horror Lovecraft Letter. Dann bei den übersetzten Rollenspielerweiterungen hat Platz 1 bekommen, das freut mich sehr, das Tiny Zine oder Tiny Zine Compendium Band 1 mit 29,59%. Und alles, wo Tiny davor ist, ist super. Nächste Woche, wenn ich mich nicht irre, kommt die Folge. Da reden wir zum Beispiel über Tiny Frontiers in der Medienschau. Wie gesagt, alles, wo Tiny draufsteht, ist immer gut. Rollenspielerweiterungen aus der Dachregion. Da scroll ich kurz runter zum goldenen Stefan. Da haben wir The Troubleshooters, Ungemach auf Burg Elz, Wiengrüller. Das ist ja genau dein Spiel sozusagen.
Ja.
19,61%, sehr schön.
Da bitte ein Sidekick, kannst du auch bitte in die Shownotes hauen. Verweis mal bitte auf Lanos Troubleshooter, ein Hörspiel. Gibt jetzt 2 Folgen, kommen noch ein paar mehr. Ist echt cool.
Dann sind wir beim übersetzten Goldenen Stefan bei den Rollenspielen. Da haben wir Children of the Fall vom Dunkelmänner Verlag, von dem habe ich noch nie gehört. Aber naja, sieht ein bisschen düster aus, passt wahrscheinlich also auch zu unseren Zeiten. 25,23%. Und das beste Rollenspiel generell aus der Dachregion ist mit, und das zeigt wieder mal, der goldene Stefan ist und bleibt mit allen Vor- und Nachteilen, ich denke aber mit mehr Vorteilen, ein Community-Preis. Da hat nämlich das Alrix-Basisregelwerk gewonnen mit ordentlichen 50,66%. Das hat ordentlich neigehauen.
Von mir Glückwunsch an alle Gewinner.
Ebenso. Und wir haben die Folge, glaube ich, schon jetzt aber ordentlich überzogen. Wenn ich überlege, wir wollten eigentlich 10 Minuten reden. Das ist ja fast schon eine ganze richtige Folge.
Ja, Bonusfolge XXL.
Ja, schon wieder. Oh Gott, und ich muss alles schneiden und ich muss auch noch für nächste Woche eine Folge schneiden. Naja, gut.
Oh, das ist das Schöne am Gast sein.
Kriegen wir alles hin. Ich danke dir, dass du Zeit hattest. Ich danke den Keksern, dass sie das übernommen haben und dass sie das durchziehen. Ich danke aber auch allen Leuten, die Kritik am Goldenen Stefan üben, weil nur mit Kritik kann es besser werden. Und auch wir, ich glaube, ihr habt es gemerkt, auch wenn wir an einigen Punkten jetzt in dieser Folge ein bisschen kritisch waren, wir lieben das Projekt, gerade ich liebe das Projekt und auch ich will, dass das noch die nächsten 10, 20, 30 Jahre läuft und wirklich alle anderen Rollenspielpreise, die es jemals gab in Deutschland, in den Schatten gestellt werden vom Goldenen Stefan. Ja, du darfst noch ein paar Abschiedsworte sagen, dann sind wir schon wirklich fertig.
Liebe für Stefan.
Das war schön.